heute in ein Kapitel hineinnehmen, in dem es auch um Schwieriges geht, um ungewisse Umbrüche, was wird kommen, was wird die Zukunft bringen. Aber es ist auch ein Kapitel in der Bibel, wo die Hoffnung natürlich durchdringt. Die Hoffnung, weil es da einen Gott gibt, der verlässlich und treu ist. Ich möchte euch in Jesaja 46, 1 bis 9 hineinnehmen und euch mal diese Verse vorlesen. Bel ist in die Knie gegangen, Nebo krümmte sich. Das sind zwei babylonische Götter. Den Tieren waren ihre Götzenbilder anvertraut worden, dem Vieh, eure Bilder, die man tragen muss, waren den Erschöpften als Last aufgeladen worden. Sie krümmten sich, gingen allesamt in die Knie. Sie konnten die Last nicht retten und sie selbst gingen in die Gefangenschaft. Hört auf mich, Haus Jakob, und ihr, der ganze Rest des Hauses Israel, die ihr mir schon im Leib eurer Mutter aufgeladen worden seid und die ihr vom Mutterschoß angetragen worden seid. Bis in euer Alter bin ich es und bis ins hohe Alter, ich bin es, der euch schleppt. Ich habe es getan und ich werde tragen und ich werde euch schleppen und euch retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mit wem ähnlich machen, dass wir uns glichen? Die Gold aus dem Beutel anbieten und Silber abwiegen mit der Waage. Sie stellen einen Schmied an, damit er einen Gott daraus mache. Sie beugen sich, werfen sich sogar nieder. Sie tragen ihn auf der Schulter, sie schleppen ihn, um ihn an seinem Ort abzusetzen. Und dann steht er da. Er rührt sich nicht von der Stelle, auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht. Niemandem hilft er aus der Not. Denkt daran und verhaltet euch wie Männer, ihr Abtrünnigen, nehmt es zu Herzen. Denkt an den Anfang, an das, was schon immer war. Ich bin Gott und keiner sonst. Ich bin Gott und meinesgleichen gibt es nicht. Die Zeit, in der Jesaja als Prophet wirkte, das war eine sehr aufregende Zeit. Auch weltpolitisch geschah da ganz viel. Jesaja wirkte so 740 bis 680 vor Christus, eine Zeit, in der Assyrien als Großmacht aufstieg, während die guten und ruhigen Jahre Israels langsam zur Neige gingen. Also sowohl im Nord- wie auch im Südreich war die gute Zeit langsam zu Ende. Das assyrische Volk aus dem Norden wurde immer mehr zur Bedrohung, bis dann 722 vor Christus das Nordreich von Israel von dem assyrischen König Salmanasser erobert wurde. Ein Großteil wurde dann deportiert, Menschen aus anderen Völkern kamen dann ins Nordreich und so wurde dann Assyrien auch zur ständigen Bedrohung für das Südreich. Schon bald musste auch das Südreich dann den Assyrern Tribut zahlen. Und vom Osten her wurde dann einige Jahrzehnte später das Neubabylonische Reich eine Bedrohung, dem gelang es nämlich, sich von den Assyrern zu lösen. Und gut 100 Jahre später wurde dann ja das Südreich von den Babyloniern erobert und auch hier wieder wurde ein Großteil verschleppt. Bis dann nochmal später die Perser kamen, die der babylonischen Herrschaft ein Ende machten, ca. 540 vor Christus. Also ihr habt hier nochmal so die wichtigsten Details im Überblick. Also ihr seht, es ist eine Zeit der ständigen Umbrüche, der Verunsicherung und natürlich auch der Not. Die Glanzzeiten Israels waren definitiv vorbei. Sie wurden zerrieben zwischen den damaligen Großmächten, eben am Anfang noch ein bisschen Ägypten, dann die Assyrer, Babylonier und Perser. Im Kapitel 46 befinden wir so uns im Übergang vom Babylonischen zum Persischen Reich. Also eben Bel und Nebo, diese zwei babylonischen Götter, die sind in die Knie gegangen. Ihre Bilder wurden auf den Tieren weggebracht, weil früher war man ja der Meinung, wenn man ein Volk besiegt hat, dann hat man auch deren Götter besiegt. Die Götter waren zu schwach, sie konnten ihr Volk nicht bewahren und so mussten die Babylonier ihre Götter wegtragen, anstatt dass die Götter ihr Volk getragen haben. Ein Kapitel später wird dann ausführlich vom Sturz Babels berichtet und ein Kapitel davor kommt schon der Perserkönig Kyros. Er wird da schon thematisiert. Wir sind hier also in einer Zeit, in der Jesaja selber gar nicht mehr gelebt hat, sondern von der er nur prophetisch sprechen konnte. So viel mal ganz grob zu den historischen Hintergründen. Also in diese Zeit der Not und der Umbrüche kommen dann plötzlich diese verheißungsvolle Verse 3 und 4. Ich lese sie nochmal vor. Hört auf mich, Haus Jakob, und ihr, der ganze Rest des Hauses Israel, die ihr mir schon im Leib eurer Mutter aufgeladen worden seid und die ihr vom Mutterschoß an getragen worden seid. Bis in euer Alter bin ich es und bis ins hohe Alter. Ich bin es, der euch schleppt. Ich habe es getan und ich werde tragen, ich werde euch schleppen und euch retten. Also Israel ist schon seit seiner Geburt dem lebendigen Gott zugehörig. Er ist ihr Gott und das schon seit vielen Jahrhunderten. Und darum ist er es, der auch sein Volk bis ins hohe Alter trägt. Das meint jetzt nicht das hohe Alter eines jeden einzelnen Menschen, sondern hier geht es ja um das Volk. Also bildlich wird hier vom hohen Alter des Volkes gesprochen. Auch wenn momentan vielleicht alles danach aussieht, als gäbe es kaum noch Hoffnung für das Südreich, für das Volk, so sagt Gott, ich werde bei euch sein. Ich werde euch schleppen, ich werde euch tragen, ich werde euch retten. Er hat sein Volk weder vergessen noch aufgegeben. Mögen die Großmächte noch so brüllen und ihre Muskeln spielen lassen, Gott bleibt an der Seite seines Volkes. Und selbst nach der Eroberung und der Zerstörung des Nordreiches durch die Assyrer bleibt Gott seinem Volk treu. Ich meine, versetzt euch mal in einen Juden in der damaligen Zeit aus dem Südreich, der miterlebt hat, wie das Nordreich zerstört wurde. Wie sehr haben wohl die Juden, die im Südreich gelebt haben, an Gott gezweifelt? Wie konnte er das zulassen? Ja, es gab immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen dem Nord- und Südreich, aber dennoch gehörten doch beide Teile zum Volk Gottes. Und nun ist das nördliche Teil verschleppt worden. Ob der Jude im Südreich wohl noch die Hoffnung hatte, dass Gott sie bewahren würde, nachdem er der Zerstörung des Nordreichs zugeschaut hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie voller Sorgen und auch Angst waren. Eben, was wird die Zukunft bringen? Wie lange wird es noch gut gehen? Ich meine, Israel war wirklich ein kleines Volk, also was Weltpolitik anbelangt, ein unbedeutendes Volk in der Zeit. Wann würde ihr Ende kommen? Rein menschlich gesehen war es nur noch eine Frage der Zeit. Und plötzlich erschallt dann diese Aufforderung, hört auf mich, auf euren Gott, der euch schon seit der Zeugung angenommen hat. Ich bin es, der euch bis ins hohe Alter trägt und rettet. Was für eine beruhigende Botschaft das wohl war. Wir jetzt im Nachhinein, wir wissen, dass das Südreich einige Jahrzehnte später auch in die Verbannung musste. Auch da hat Gott sie nicht vor einer Großmacht, in dem Fall war es dann Babylon, bewahrt. Aber er ging mit dem Volk mit und gab es nicht auf. Und dann unter dem Perser König Kyros durfte es ja dann etwa 538 vor Christus wieder zurück. In mehreren Etappen kamen dann die Juden zurück und haben Israel neu aufgebaut. Warum diesen Text zu Beginn des Jahres? Warum dieser, ich sag's mal, kurze Geschichtsunterricht? Ich glaube, weil wir aus solchen Geschichten ganz viel lernen können über das Wesen Gottes und auch über die Art und Weise, wie er handelt. Und auch wir leben ja in Zeiten der Umbrüche. Keiner von uns kann sagen, was in 10, 20, geschweige denn in 50 Jahren sein wird. Keiner kann garantieren, dass wir dann immer noch hier in Europa in freiheitlichen, demokratischen, reichen und sicheren Ländern leben. Wir wissen nicht, was kommen wird, wie sich die Mächte dieser Welt verschieben, wie lange die USA noch Weltmacht Nummer 1 ist oder wann sie dann vielleicht wirklich von Indien oder China abgelöst wird. Wir wissen nicht, wie sich unsere politischen Systeme verändern. Wir nehmen zurzeit eine gewisse Krise der demokratischen Länder wahr und irgendwie eine Verschiebung hin zum rechten populistischen Rand. Was wird wohl das neue Jahr bringen? Denken wir auch an all die Wahlen, die anstehen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie den USA dann Ende des Jahres. Ich habe den Eindruck, dass auch ein größerer Teil der Gesellschaft eher pessimistisch in die Zukunft schaut. Und da machen mir solche biblischen Geschichten immer wieder Mut. Denn sie sprechen von einem Gott, der durch die Wirren der Zeit seinem Volk treu geblieben ist. Ja, das heißt nicht, dass er sein Volk vor allem Übel bewahrt hat. Nein, das jüdische Volk musste oft durch ganz finstere Täler hindurch. Aber es besteht noch bis heute. Ich meine, von welchem kleinen antiken Volk, was schon so lange gibt, könnte man sagen, also dass es überhaupt noch so lange gibt und die Kultur und die Religion in dem Sinn mitgenommen hat, dass ich wüsste kein anderes Volk, was man damit vergleichen kann. Eben Israel seit 4000 Jahren, eben trotz all den Verfolgungswellen, daran erkenne ich immer wieder, dass Gott treu ist und dass Gott lebendig ist. Und in den Versen 5 bis 7, da werden ja dann so die anderen Götter beschrieben, diese selbstgemachten Götter, die eben die Menschen tragen und schleppen müssen. Und wo er dann so sagt, naja, die setzen wir dann irgendwo an einem Ort ab und dann stehen die dann so rum, die rühren sich nicht von der Stelle, die hören nicht, die geben keine Antwort, die helfen niemandem. Also so werden im Mittelteil dieses Textes die anderen Götter beschrieben. Und dann der Aufruf, denkt an den Anfang an das, was schon immer war, ich bin Gott und keiner sonst, ich bin Gott und meinesgleichen gibt es nicht. Natürlich könnte man diesem Gott genauso vorwerfen, ja, Moment mal, wie unterscheidest du dich denn von diesen selbstgemachten Göttern? Du hast doch auch nichts getan, als das Nordreich von den Assyrern angegriffen wurde. Und auch beim Südreich warst du tatenlos, als die Babylonier kamen. Was unterscheidet dich denn, Jahwe, von den anderen Göttern, die deiner Ansicht nach ja keine Götter sind, die keine Macht haben, die nicht reden können? Du warst doch auch schweigsam und verborgen. Das sind berechtigte Fragen, die wir uns stellen müssen, die sich die Juden auch bestimmt gestellt haben. Aber irgendwie haben sie trotz dieser dunklen Täler, durch die sie hindurch mussten, immer wieder diese Erfahrung gemacht, doch Gott ist dennoch an unserer Seite. Auch wenn er sie nicht vor allem bewahrt hat, haben sie irgendwie für sich festgestellt, er ist ein lebendiger und vertrauensvoller Gott. Und ich glaube, dass genau das der Knackpunkt des Glaubens ist, trotz allem Chaos und Wirrnis dieser Welt nicht aufzugeben, an diesen guten Gott zu glauben. Ich möchte aus dem Buch Geduld mit Gott von Thomas Hallig, einem katholischen Theologen, dessen Bücher ich sehr empfehlen kann, ein paar Sätze vorlesen. Ich habe es auch hier auf der Folie, damit man es nachlesen kann. Die Theologen schaffen es ja leider nicht immer ganz einfach zu schreiben. Aber ich finde, die Sätze haben sehr viel Tiefgang und passen wunderbar zu dem Thema. Die Geduld, die wir angesichts der Vieldeutigkeiten und Rätsel, die uns das Leben ständig aufgibt, aufbringen müssen, indem wir der Versuchung widerstehen, vor ihnen auf dem Weg allzu einfacher Antworten davonzulaufen, ist letzten Endes immer unsere Geduld mit Gott, der nicht verfügbar ist. Aber was ist der Glaube anders als eine Offenheit gegenüber der Verborgenheit Gottes? Jenes mutige Ja unserer Hoffnung, hineingesprochen in die tiefe Stille des Schweigens Gottes. Jene beharrliche kleine Flamme, die immer aufs Neue aus der Asche der Resignation auch in der längsten, finstersten und kältesten Nacht emporschlägt. Im Christentum sind Glaube und Hoffnung nicht voneinander zu trennen und die Geduld ist ihre gemeinsame Eigenheit und Frucht. Und dann folgt er und schreibt noch den Satz, und dort in der Geduld, vielleicht gerade dort, zeigt sich die Kraft und Echtheit des Glaubens. Als das Volk Israel musste im Exil die Erfahrung des Schweigens Gottes machen. Gott hat nicht geholfen, Gott hat zugeschaut, Gott hat geschwiegen, er war in dem Moment ein verborgener Gott. Und doch hat das die Flamme ihres Glaubens nicht gänzlich ausgelöscht. Immer wieder drang dieses mutige Ja der Hoffnung, wie Hallig es formuliert, in ihrem Herzen auf. Und genau das ist für mich immer wieder ein Wunder und auch ein Geschenk, dass Menschen trotz der Leiderfahrungen nicht an Gott irre werden, sondern weiter an ihm festhalten, ihm vertrauen und sich von ihm getragen fühlen. Und das wünsche ich mir für uns für das neue Jahr, dass egal was auf uns zukommen wird, als Gesellschaft oder in unserem persönlichen, privaten Leben, dass wir weiterhin an diesem Gott festhalten. Und dass auch in den Zeiten, wo es uns vielleicht wie dem Hiob geht, der ja auf seine Fragen an Gott keine beruhigenden Antworten bekommen hat, im Gegenteil, Gott hat ihn dann mit Fragen bombardiert und verunsichert, dass wir aber wie dieser Hiob dennoch nicht aufgeben. Also Gott hat das Rätsel von Hiob nicht gelöst, das Rätsel, warum er als gerechter Mensch doch so viel leiden muss. Nein, Gott hat ihm weitere Rätsel vorgelegt, indem er ihm über die unergründlichen Seiten des Universums ausgefragt hat. Bis dann Hiob erkannte, dass es etwas noch Geheimnisvolleres gibt als sein eigenes Unverständnis, also das Unverständnis, warum er leiden muss. Als ob Gott wollte, dass Hiob die Unbegreiflichkeit der Welt begreift. Also dass er zur Erkenntnis kommt, dass das ganze Weltgeschehen für einen Menschen eigentlich unbegreiflich bleibt. Kein Mensch kann das große Drama der Schöpfung verstehen. Wir haben weder den nötigen Abstand noch den nötigen Überblick dafür. So konnten die Juden in der Zeit der Verschleppung wahrscheinlich nicht verstehen, was das alles sollte. Sie konnten Gott in dem Moment nicht verstehen, bestimmt zweifelten einige in dem Moment. Und so verstehen auch wir heute so manches nicht, was in dieser Welt geschieht. Ukraine, im Gazastreifen, im Jemen, manche Dinge in unserem eigenen Land. Aber diese Unbegreiflichkeit zu begreifen und mit ihr zu leben, das kann letztlich der, der auf Gott vertraut und die Hoffnung nicht aufgibt. Die Hoffnung, dass da jemand ist, der den Überblick hat und für den das Weltgeschehen kein Rätsel ist. Das hat Hiob gelernt in seinem Disput, in seinem Ringen mit Gott. Das hat das jüdische Volk gelernt, als dann in Babylon in der Gefangenschaft waren, dann angefangen hat, das zu reflektieren. Sie sich genau diese Fragen gestellt haben, warum sind wir hier? Und das dann letztlich als Gericht Gottes gedeutet haben. Und so hoffe ich, dass auch wir immer wieder lernen, mit der momentanen Unbegreiflichkeit dieser Welt zu leben und nicht irgendwie in Pessimismus zu verfallen, sondern hoffnungsvoll nach vorne und vor allem nach oben blicken. Und dass wir dabei die Chancen des Alltags nutzen, um diese Hoffnung zu verbreiten. Ich meine, wenn sich ein Thema durch die Bibel zieht, dann ist es doch das der Hoffnung. Und dank dieser Hoffnung sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder Menschen, die aufbegehrt haben gegen das Chaos dieser Welt und die aus ihrem Glauben heraus aktiv geworden sind und Dinge verändert haben. Die Werke gegründet haben, um Menschen zu helfen, Waisenkindern, Prostituierten, Kranken, Menschen im Gefängnis und so weiter. Gläubige, die sich nicht von der Unbegreiflichkeit der Welt zur Passivität haben verleiten lassen, sondern die sich Gott hingegeben haben und gesagt haben, Herr, ich will dein Werkzeug sein, gebrauche du mich. Und so lasst uns das alte Jahr hinter uns lassen und das neue Jahr beginnen mit diesem Gedanken, dass Gott auch uns bis ins hohe Alter trägt und dass er manchmal auch durch uns andere Menschen trägt. Und als ich so über diesen Text nachgedacht habe, kam mir diese kurze bekannte Geschichte Spuren im Sand in den Sinn. Einige kennen es wahrscheinlich, ich lese es mal vor. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ja, oft merken wir es gar nicht, dass Gott uns trägt. Manchmal stellen wir das erst hinterher fest und staunen dann über die Treue Gottes. Und das wünsche ich dir, dass du immer wieder in diesen Fußspuren entdecken darfst oder erkennen darfst, dass Gott eben auch in den schwierigen Zeiten des Lebens bei dir ist und dich trägt. Und ich glaube, dass wir in der Ewigkeit, dass Gott uns da auch mal zeigen wird, wie er uns gebraucht hat, auch andere Menschen zu tragen. Ein großer jüdischer Denker, Emanuel Levinas, der behauptet, dass Gott sich dem Menschen nicht anders offenbare als allein im Angesicht des Nächsten. So lasst uns also ein Gefäß Gottes sein, durch das er sich anderen Menschen offenbart und anderen Menschen Gnade und Hilfe zukommen lässt, im Wissen, dass auch wir von Gott getragen werden. Denkt an den Anfang, an das, was schon immer war. Ich bin Gott und keiner sonst. Ich bin Gott und meinesgleichen gibt es nicht. Amen.